Laudetur Jesus Christus. Young Radio. Das Jugendmagazin von Radio Vatikan.
Liebe Freundinnen und Freunde von Radio Vatikan, herzlich willkommen bei Young Radio, dem Jugendmagazin von Radio Vatikan. Aus dem Studio in Rom begrüßt euch herzlich Mario Galgano. In der heutigen Sendung geht es um Leidenschaften. Der Hamburger Erzbischof Werner Thyssen erzählt uns mehr über seine Fußballleidenschaft. Katholische Jugendliche aus der Deutschschweiz bereiten sich mit großer Leidenschaft auf den Weltjugendtag in Sydney vor. Und wir besuchen die Fazenda der Hoffnung in der Nähe Berlins, wo man schlechte und ungesunde Leidenschaften lernt abzuschwören. Wie das geht, hören wir später. Vorab die Nachrichten mit Oliver Neumann.
In Anwesenheit des ökumenischen Patriarchen Bartholomäus I. und weiterer hoher Vertreter christlicher Kirchen wird Papst Benedikt XVI. Am 28. Juni das Paulusjahr in Rom eröffnen. Der anglikanische Primas Rowan Williams, der den Papst gemeinsam mit dem Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie bei der Zeremonie in der Basilika St. Paul vor den Mauern begleiten wollte, musste aus Termingründen absagen. Der Vatikan veröffentlicht demnächst das Arbeitspapier der kommenden Weltbischofssynode. Synodengeneralsekretär Erzbischof Nikola Eterovic stellt das in mehreren Sprachfassungen erstellte Dokument am 12. Juni vor, wie der Vatikan am Donnerstag ankündigte. Das sogenannte Instrumentum Laboris entstand auf der Grundlage von Themenwünschen und Statements und dient den Bischöfen bei ihrem Welttreffen als Beratungsgrundlage. Die Synode findet vom 5. bis 26. Oktober im Vatikan statt. Der Vatikan erhofft sich vom UN-Ernährungsgipfel in Rom eine Sensibilisierung der Weltgesellschaft. Die aktuelle Nahrungsmittelkrise dürfe sich nicht wiederholen, sagte Vatikandiplomat Monsignore Renato Volante am Donnerstag im Interview mit der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Der ständige Beobachter des Heiligen Stuhls bei der Welternährungsorganisation FHO beklagte verpasste Chancen in der Entwicklungspolitik. Der vatikanische Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone wird vom 18. bis 22. Juni nach Weißrussland reisen. Wie der Vatikan am Donnerstag mitteilte, stehen während des Besuchs ein Treffen mit Regierungsvertretern in der Hauptstadt Minsk sowie Stationen in drei Bistümern auf dem Programm.
Das waren die Nachrichten. Nur noch wenige Stunden vergehen bis zum Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz. Mit einer kostenfreien SMS-Aktion will die Kirche in Österreich während der Fußball-Europameisterschaft zum Nachdenken über das Thema Glaube und Sport anregen. Ja genau, die Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz und Österreich. Und dazu wird der österreichische Sportbischof vom Ankick am 7. Juni bis zum EM-Finale am 29. Juni täglich einen Impuls aus Bibelzitaten, Äußerungen von Päpsten, Philosophen, aber auch von Spielern und Trainern aufs Handy schicken. Die Anmeldung für die Gratis-SMS-Aktion erfolgt online auf www.kirche08.at, dem Internetportal der Kirchen zur Euro 08. Also wird in den kommenden Wochen die Welt wieder auf den weißen Lederball hingucken. Millionen von Fans werden zittern, jubeln oder weinen. Sowohl im Sport als auch in der Kirche sei der Gemeinschaftsgeist grundlegend. Das sagt der Hamburger Erzbischof Werner Thyssen, der Fußball sehr mag.
Ich glaube, das ist zunächst mal was tief Menschliches. Dass etwas, was einem wichtig ist, dass man das auch vor einem Spiel tut, wenn es wichtig ist.
Christen könnten vom Sport viel lernen, so Thyssen.
Man muss sich ja einigen auf bestimmte Verhaltensweisen. Wenn jeder was anderes macht, dann ist das kein Gemeinschaftserlebnis. Also dieses Rituelle, was es im Religiösen gibt und was es im Stadion gibt, das hat seinen Ursprung in etwas ganz ausdrücklich Menschlichem. Der Mensch braucht Riten, braucht Vereinbarungen für sein Verhalten.
Dass der Erzbischof eine Ahnung über Fußball hat, liegt auch daran, dass er selber Fußball gespielt hat. Bevor er zum Glaubenshüter wurde, hat er also mit Torhütern zu tun.
Ich habe zuerst die frühere Position Mittelläufer gespielt, das heißt der Ausputzer. Aber als die anderen dann alle größer wurden als ich, da bin ich mehr auf die rechte Seite ausgewichen im Mittelfeld, also Verbindung von Hintermannschaft und Sturm. Und habe dabei aber auch viele Tore geschossen. Meine Spezialität war, mit dem Kopf in den Ball zu hechten und ihn dann aufs Tor zu bringen. Dabei habe ich mich oft verletzt und beim letzten Mal besonders hier auf dem Platz der Schule. Und da wollte ich auch da wieder reinhechten und hatte nachher Blut überströmt. Das war ganz spannend. Und da habe ich gedacht, lieber Gott, ich habe es verstanden. Du denkst auch, in meinem Alter soll man langsam aufhören. Aber das mindert nicht die Begeisterung für den Fußball.
Neben der Nationalmannschaft sind ja die meisten fußballverrückten Fan einer bestimmten Ortsmannschaft. Als Erzbischof von Hamburg wird wohl Thyssen den HSV Hamburg die Daumen drücken.
Ich habe mich, nachdem ich in Hamburg zu Hause bin, ganz für den HSV entschieden, den ich von früher her allerdings gut kenne, vor allen Dingen aus dem Endspiel 54 zur Mannschaft, zum Kader gehörte Jupp Posipal. Und von daher ist mir der HSV auch mit Uwe Seeler und Hansi Sturm und anderen sehr, sehr vertraut.
Aber in den kommenden Wochen wird der Erzbischof wohl nur noch für die deutsche Fußballnationalmannschaft seine Daumen drücken.
Nein, mein Herz hängt an denen, die zu unserer Kirche gehören. Aber ich kann auch gut damit umgehen, wenn es jemand anders wird. Ich war beim Endspiel um die Weltmeisterschaft in Berlin dabei als Vertreter der Bischofskonferenz. Und links von mir saßen Franzosen, rechts von mir saßen Italiener. Und die Italiener umarmten mich fast, als ich einen tollen Spielzug ihrer Mannschaft beklatschte. Und wunderten sich aber, als ich dann auch einen wunderbaren Kopfball eines französischen Spielers beklatschte. Also da geht es mir fast mehr um das Spielerische, um die tollen Spielzüge. Das ist ja fantastisch, wie Ballack Vorlagen geben kann. Nicht? Und also das finde ich sagenhaft.
Und wenn die Deutschen im Berner Wankdorf-Stadion spielen werden, da werden wohl jugendliche Erinnerungen wieder wach. 1954 adelte der Rundfunkreporter Herbert Zimmermann Toni Turek als Fußballgott. Toni, der Torwart von Fortuna Düsseldorf, wehrte im WM-Finale von Bern 1954 beim Stand von 3:2 für Deutschland einen unhaltbar scheinenden Schuss von Cibor ab. Und so hatte Turek Deutschland den Titel gerettet.
Oh, das habe ich noch im Ohr. Ich sehe die Szene noch vor mir. Wir waren mit 50 Personen in einem kleinen Raum. Ich durfte ganz vorne als Kleiner dahin und sah nur schwarze Striche. Aber die Radioübertragung lief. Und naja, das ist eine wunderbare Entgleisung, die er sich da geleistet hat, nicht? Und ist nicht zu wörtlich zu analysieren. Das kann ja in der Begeisterung passieren. Begeisterung, Geist, Heiliger Geist, das sind ja auch Parallelen. Und da kann es sein, dass man ein solches überströmendes Empfinden hat, dass man die ganze Welt umarmen will und dann zu solchen Aussagen kommt.
Und dann gibt es noch die berühmten Fußballweisheiten, wie beispielsweise Alexander Ristichs Spruch: Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich. Aber beim Fußball lernt man auch ernstere Sachen des Lebens, sagt der Hamburger Erzbischof Werner Thyssen.
Ich habe beim Fußballspielen und durch das Fußballspielen, ich habe eher Fußball gespielt, als dass ich meinen Namen schreiben konnte. Und eben bis jetzt, ich habe viel dabei gelernt. Ich habe vor allem gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Ich war ein sehr fanatischer Spieler und klar, ich wollte gewinnen, das war eindeutig. Und das Umgehen mit Niederlagen, also sich einzugestehen, die anderen waren besser. Oder, naja, hast Pech gehabt, hat nicht so geklappt. Und auch zu fragen, was hast du verkehrt gemacht, dass wir verloren haben. Das hat mir sehr geholfen, hat mich sehr geprägt und auch dass, und auch das gehört ja zum Spiel dazu, dass es immer auf den Einzelnen ankommt beim Fußballspielen und auf die Mannschaft.
Und von der Schweiz gehen wir mit Schweizer Jugendlichen nach Australien. Rund 200 junge Erwachsene aus der Deutschschweiz fliegen nämlich nach Sydney zum Weltjugendtag. Für diesen Anlass der katholischen Kirche mit Papst Benedikt XVI. Werden rund 250.000 junge Gläubige aus allen Teilen der Welt erwartet. In der deutschsprachigen Schweiz organisiert die Arbeitsgemeinschaft ARGE Weltjugendtag die Reise. Ein Komitee kümmert sich dabei um die Reise der Schweizer Jugendlichen, wie uns Martin Niederer bestätigt. Er ist der Medienbeauftragte der Schweizer Gruppe.
Das Komitee trifft sich eigentlich seit September 2006 und hat sich da in dieser Zeit immer wieder getroffen. Von dem her kann man wirklich sagen, dass eigentlich die Vorbereitungen schon lange begonnen haben. Also es war auch immer klar, nach den Erfahrungen von Toronto und Köln, dass wir wieder eine gemeinsame Reise organisieren wollen, von diese vom Komitee aus.
Nicht alle Schweizer Jugendliche, die gerne in Sydney am Weltjugendtag teilnehmen würden, können die Reise nach Australien mitmachen. Deshalb organisieren die Jugendlichen an zwei Orten in der Schweiz Live-Übertragungen. Doch die Schweizer Organisatoren kümmern sich um weit mehr, sagt Martin Niederer.
Im Komitee haben wir natürlich klar sehr viele Sachfragen zu lösen. Die Flüge organisieren und Cars, die uns abholen werden und so weiter. Wir haben auch immer darauf geschaut, dass wir auch die spirituelle Seite nicht vernachlässigen. Wir haben zum Beispiel eine Novene zu Pfingsten gebetet. Oder in der Adventszeit hatten wir für uns eine spezielle Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Also gerade auch im Komitee schauen wir, dass nicht nur die ganze Administration und das Organisatorische im Vordergrund steht, sondern dass wir uns auch immer darauf konzentrieren, für wen wir das eigentlich machen. Und das ist auch zur Ehre Gottes. Und deshalb wollen wir es klar auch aus dieser Haltung heraus organisieren.
Australien scheint die Schweizer Jugendlichen anzuziehen. Alle vorreservierten Plätze für die Deutsch-Schweizer Gruppe waren rasch vergeben.
Für diejenigen, die länger Ferien haben oder diese Reise wirklich auskosten wollen, die gehen bereits früher nach Sydney vor dem Weltjugendtag. Wir gehen zuerst nach Perth und sind dort zuerst zwei Tage in einem Kloster, um ein bisschen anzukommen, um uns zu erholen von der langen Reise. Gehen dann in die Days of the Diocese, also die Tage in den Diözesen, machen wir mit in einer Pfarrei in der Nähe von Perth, sind dort eigentlich die ersten 4-5 Tage dort, bevor wir dann nach Sydney gehen. Nach dem Weltjugendtag starten wir eigentlich ja vielleicht eher die touristische Reise, wo wir dann noch mehr das Land und auch die Tourismusattraktionen anschauen werden. Aber auch dort soll auch immer das Gebet, Gottesdienste sollen dort auch immer vorhanden sein. Also soll auch der Geist weitergetragen werden. Alles, was wir auch aufgebaut haben in den Tagen in Sydney, soll auch dort vertieft werden.
Papst Benedikt XVI. Wird vom 12. bis 21. Juli zur Teilnahme am Weltjugendtag nach Australien reisen. Höhepunkt und Abschluss des katholischen Weltjugendtreffens vom 15. bis 20. Juli in Sydney ist eine große Papstmesse auf dem Gelände der Pferderennbahn von Randwick.
Also ich denke, das Wichtigste ist erstmal auch für uns die Gemeinschaft in der Gruppe, aber dann auch die Begegnung mit all den Jugendlichen. Und klar ist der Papst auch hier auch sehr wichtig und er hat uns ja schlussendlich eingeladen zu diesem Weltjugendtag und wir sind sicher sehr froh um diese Begegnung. Was wir im Zusammenhang mit Papst Benedikt dem 16. gemacht haben, ist, wir haben die Botschaft verschickt, wir haben sie auch veröffentlicht und wir haben die Jugendlichen darauf aufmerksam gemacht, dass es diese gibt und dass sie auch diese bereits im Vorfeld einmal durchlesen sollen, einfach als Vorbereitung auch auf die Begegnung mit dem Papst.
Spaß, Besinnung, Musik, Gebet, Tanz, Austausch und Gottesdienst gehören zum Weltjugendtag wie das Amen in der Kirche. Dazu Martin Niederer, Medienbeauftragter der Deutsch-Schweizer Reisegruppe zum Weltjugendtag 2008.
Klar ist es in erster Linie ein religiöses Treffen und auf das soll man sich auch einlassen. Ich denke, wichtig ist, dass man offen ist, weil es hat dort so viele Tausende, Hunderttausende von Jugendlichen und jeder bringt eine ganz eigene Geschichte mit sich und ich denke, da gibt es so eine Vielfalt. Und auf diese soll man sich einfach mal einlassen, einfach mal sein Herz öffnen für das, was einem dort erwartet. Und ich denke, Gott wirkt dann auch jedem Einzelnen. Also da wirklich einfach offen sein. Ich denke auch, einen Schritt auf die anderen zumachen, ich denke, das braucht es auch. Oft braucht es vielleicht ein bisschen Überwindung. Aber ich denke, das ist auch wichtig, dass man auch da einen ersten Schritt machen kann auf die anderen zu.
Apropos Papstreise, schauen wir auf Benedikts Besuch in Brasilien zurück. Hof der Hoffnung heißt der Ort, den Papst Benedikt XVI. An seinem vierten Tag in Brasilien besucht hatte. Rund 3000 Jugendliche versuchen dort, von Drogen loszukommen. Aufgebaut hat das Zentrum der deutsche Franziskanerpater Hans Stapel. Seine Therapie, der Glaube an Gott. 30 Kilometer westlich von Berlin weist ein Schild auch zu einer Fazenda da Esperança, dem Gutshof der Hoffnung. Umgeben von Rapsfeldern und Windmühlen finden Drogenabhängige und andere Suchtkranke hier zu einem neuen Leben. Pater Eberhard von Gemmingen hat beim Katholikentag in Osnabrück mit einem Begleiter der Berliner Versender gesprochen. Der Paderborner Priester Christian Heim lebt seit dem 1. November 2007 auf der Versender der Hoffnung in der Nähe Berlins. Ihm fragte Pater Gemmingen, welche Hoffnung die Versender schenkt.
Wir laden Jugendliche ein, die Suchtprobleme haben, Alkoholprobleme, Drogenprobleme, Magersüchtige, Borderline-Gestörte, also die sich schneiden, ein in ein neues Leben. Wir nennen das Leben Rekuperation, also sich wiedergewinnen. Darum geht es eigentlich.
Und was für eine Methode?
Die Methode ist ganz einfach. Am Anfang jedes Tages steht das Evangelium. Aus diesem Evangelium des Tages suchen wir uns einen Gedanken heraus, wie zum Beispiel richte nicht deinen Nächsten oder fang wieder neu an oder liebe deinen Nächsten und laden diese jungen Leute ein, dieses Wort zu leben. Das ist die erste Säule, die Spiritualität. Die zweite Säule ist die Arbeit. Alle miteinander arbeiten 8 Stunden am Tag. Das dritte ist das gemeinschaftliche Leben. Also wir leben wie in einer Familie. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Entscheidendes, weil alle zum Teil aus kaputten Familien kommen und entdecken in neuer Weise Familie.
Drogenabhängige sind ja zunächst mal auch drogenabhängig. Das heißt, die wollen vielleicht abhauen, um wieder Drogen zu kriegen. Was machen sie da?
Ja, das ist das Erste und das Wichtigste und Entscheidendste. Ich muss wollen. Ja, also diese Freiwilligkeit. Wir haben keinen Zaun um unsere Häuser herum, keine hohe Mauer. Und wenn jemand gehen will, dann setzen wir uns mit ihm zusammen und sprechen mit ihm und sind bei ihm und sagen, heute schaffst du es. Was morgen ist, wissen wir nicht. Ne? Und dann am nächsten Tag wieder, das heute. Also das heißt, diese ersten 3 Monate, sag ich mal, sind ganz schwierige Monate. Also wo man oft denkt, wo bin ich hier gelandet? Ja, ich komme aus einer ganz anderen Welt und muss plötzlich einen Rosenkranz beten, muss mir die Worte der Bibel um die Ohren hauen lassen. Ich sag's mal ein bisschen salopp. Es sind aber unter denen schon 10 Monate auf dem Weg sind oder 7 Monate. Und die sind dann für diese Neuen wie so eine Lokomotive oder ein Beispiel. Also sie ziehen sie hinterher und an ihnen sehen sie, Mensch, das ist doch möglich, ja, rauszukommen.
Jeder kann mit jedem reden und seine Erfahrungen erzählen.
Das ist was ganz Wichtiges bei uns, dass einander Erfahrungen erzählen. Wir haben jeden Mittwoch den Austausch über die Erfahrungen mit diesem Wort Gottes und jeden Samstagabend haben wir miteinander den Austausch der Seele, sagen wir, Comunhão de Alma im Portugiesischen, wo wir erzählen, wie sieht es eigentlich in uns drinnen aus.
Die Religion steht an der Basis.
Weil wir im Osten Deutschland sind, kommen auch viele zu uns, die gar keinen Bezug zur Kirche haben. Und das ist dann natürlich spannend. Also ein alter Kirchenvater hat mal gesagt, wenn du jemanden zum Christ machen willst, dann lade ihn ein Jahr in deinem Haus zu leben. Ne? Und das tun wir eigentlich. Ne? Wir laden sie ein. Und ich erinnere mich jetzt gerade an einen jungen Mann, den Norman, der auch mit starken Depressionen immer wieder zu kämpfen hat und oft sagt, ich spüre nur Hass in mir. Ja? Er ist nicht getauft und er ist von Anfang an in der Katechese. Und jetzt plötzlich sagt er, also ich möchte eigentlich wagen, Christ zu werden. Ich möchte mich taufen lassen.
Und damit endet Young Radio, das Jugendmagazin von Radio Vatikan. Durch die Sendung führte Mario Galgano. Zum Schluss noch ein Gedanke von Papst Benedikt XVI. Über die Jugendlichen. Es ist wichtig, dass man die Jugendlichen nicht den Diskotheken überlässt, sondern ihnen Aufgaben gibt, anhand derer sie sehen, dass sie gebraucht werden und merken, dass sie etwas Gutes tun können. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.